ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober. Willkommen. Jetzt steigt das Wasser in der Oder doch auf eine bedrohliche Höhe an. Am Pegelhäuschen Ratzdorf bei Eisenhüttenstadt ist heute Nachmittag der Scheitelpunkt der Flut angelandet und auf gut vorbereitete Menschen getroffen. Ganz dicht aber halten die Deiche nicht. RBB-Reporterin Sabine Zitschke war den ganzen Tag an der Oder unterwegs.
Hochwasserwarnstufe 4 im ganzen Landkreis Oder-Spree von Ratzdorf bis Brieskow-Finkenherd. Das hat dann doch die Anwohner der Oder und des Oder-Spree-Kanals überrascht. In Brieskow-Finkenherd läuft seit heute Morgen die Seestraße voll. Vor einem Mehrfamilienhaus steht Klaus-Dieter Herrmann, begutachtet die Sandsäcke in den Kellerfensterhöhlen und sagt:
Gestern war alles noch frei hier. Das ist über Nacht gekommen jetzt.
Gekommen, um zu bleiben für die nächsten Tage. Horst Priebisch fährt Kontrolle durch das Dorf und erzählt mir sofort von den beiden Hochwassern 1997 und 2010. Da stand das Wasser auch in seinem Haus.
Na klar, machen wir uns auch eigentlich erstmal, es sieht ja traurig aus. Wenn es wieder so kommen sollte, dann ist es ja nicht schön.
Und seine Frau ergänzt:
Wollen wir hoffen, dass alles im Rahmen bleibt, ja, dass der Deich hält und dass das nicht zu schlimm wird.
Damit der Deich hält, sind seit 2 Tagen und auch Nächten die Deichläufer unterwegs. In der Nacht gab es Alarm aus Vogelsang. Hier wurden Löcher am Deichfuß entdeckt. 5 Löcher, wahrscheinlich vom Biber. Dort blubbert das Wasser, Sedimente treten aus. Der Deich droht bei Kilometer 3 in der Ziltendorfer Niederung instabil zu werden. Das THW fährt mit hunderten Sandsäcken nach Vogelsang, um die Löcher zu stopfen. Ein Einsatz, der wohl länger dauern wird. Heute, am Dienstag, bleibt die bange Frage, wie viel Wasser kommt da noch? Fischer Peter Schneider kennt sich aus mit den vielen Wasserständen der Oder. Er sagt:
Also erfahrungsgemäß und nach den Pegelständen, die wir im Oberlauf haben, etwas über einen Meter wird schon noch kommen. Wir werden an 2010 rankommen. So in dem Rahmen wird sich's bewegen.
In der Ziltendorfer Niederung sind die Gräben gut gefüllt mit steigendem Drängewasser. In den letzten Tagen wurden hier die Felder abgeerntet und die Gräben geräumt. Was ist aber mit den vielen Zäunen, die wegen der afrikanischen Schweinepest aufgebaut wurden?
Na, diese mobilen Zäune sind wohl abgebaut, das weiß ich. Die haben sie eingerollt und weggebracht. Die anderen Zäune sind aufgemacht worden, teilweise, dass auch das Wildbad sich jetzt was sucht, irgendwo durch kann. Das ist wohl organisiert.
Und in Fürstenberg, einem Stadtteil von Eisenhüttenstadt, haben die Anwohner des Bollwerkes seit dem Morgengrauen ihre Sandsackschutzwelle erhöht auf 1 Meter. Der Wasserpegel wird noch einmal steigen. Um mindestens 1,5 Meter und dann wohl 3 Tage und Nächte bleiben.
Sabine Zitschke war das, unsere Reporterin mit Eindrücken von der Oder heute am Scheitelpunkt der Flut. Diese Landtagswahl hat einiges durchgerüttelt im Potsdamer Landtag. Das gilt vor allem für die 3 Parteien, die künftig nicht mehr dort vertreten sein werden. Bündnis 90 Die Grünen, BVB Freie Wähler und vor allem Die Linke, für die heute mit der letzten Fraktionssitzung eine über 30 Jahre lange Ära endet. Den letzten Tag im Landtag hat Thorsten Südow verfolgt.
Ernste Gesichter in der letzten Sitzung der 10-köpfigen Linksfraktion. 34 Jahre PDS bzw. Linke im Landtag enden. Knapp 3% der Stimmen sind zu wenig für einen Wiedereinzug ins Landesparlament. Von einer persönlichen Niederlage spricht Linken-Fraktionsvorsitzender Sebastian Walter.
Ich mache mir wirklich große Sorgen um dieses Land. Ich mache mir Sorgen darum, wie kriegen wir hier eigentlich stabile Verhältnisse hin und wie bekämpfen wir den Rechtsruck in diesem Land. Am Ende sehe ich einfach, dass das Haus der Demokratie brennt und wir werden aber mit dabei sein und es löschen.
Der 34-jährige Walter muss jetzt die Landtagsfraktion abwickeln. Mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen Kündigungen, Tränen fließen. Für den Prignitzer linken Abgeordneten Thomas Domres enden 25 Jahre Parlamentsarbeit.
Das ist ein Scheißgefühl. Dem Landtag wird eine soziale Stimme fehlen. Und viele Themen werden in den nächsten 5 Jahren nicht angesprochen werden. Alles voran die soziale Gerechtigkeit, sozialverträglicher Klimaschutz scheint ja gar kein Thema mehr zu sein. Ich bin echt gespannt, wie dieser Landtag hier arbeiten wird.
Fertig machen zum Auszug aus dem Brandenburger Landtag. Darum geht es auch für die seit 2019 mitregierenden Bündnis 90 Die Grünen. 62.031 Wählerstimmen waren zu wenig. Die Wahlkampfzuspitzung Woidke oder die AfD habe der Partei geschadet, sagt der Bündnis Grüne Spitzenkandidat Benjamin Raschke. Die Fraktionssitzung war besonders.
Auch gemeinsam erstmal traurig zu sein. Wir haben jetzt auch die schwierige Aufgabe, die Fraktion aufzulösen und die Mitarbeitenden in andere Jobs unterzubringen. Da arbeiten wir mit voller Kraft dran. Wir nehmen uns den Raum. Was lernen wir jetzt für die nächsten Jahre draus? Wir wollen ja weitermachen, auch wenn es nicht im Landtag ist. Da ist die Entschlossenheit groß.
Mit außerparlamentarischen Aktionen will Bündnis 90 Die Grünen künftig in die politische Debatte eingreifen und Druck auf die künftige Landesregierung machen.
Ich habe das Wort Klimaschutz noch kein einziges Mal gehört. Ich habe das Wort öffentlicher Nahverkehr noch kein einziges Mal gehört. Da gibt es einfach eine Lücke jetzt in diesem Landtag und da sind wir entschlossen, die zu füllen.
Von einem bitteren Tag spricht auch Matthias Stefke von BVB Freie Wähler, ebenfalls nicht wiedergewählt. Er will nun wieder als Kaufmann arbeiten.
Wir haben ja einen Arbeits- und Fachkräftemangel in Deutschland und in Brandenburg auch. Und insofern bin ich zuversichtlich, dass sich da auch etwas für mich findet, wo ich meine Stärken und Erfahrungen einbringen kann.
Der neu gewählte Brandenburger Landtag mit nur noch 4 Fraktionen soll am 16. Oktober zur ersten Sitzung zusammenkommen.
Auszug für 3 Parteien aus dem Potsdamer Landtag. Thorsten Südow, unser landespolitischer Korrespondent, war das. Macht der hohe Zuspruch für die AfD bei der Landtagswahl den Alltag in Brandenburg gefährlicher? Ja, finden zumindest Hilfsinitiativen wie die Beratungsstelle Opferperspektive und raten den übrigen Parteien dringend, konkrete Rezepte gegen die AfD zu entwickeln, von denen im Wahlkampf nicht viel zu sehen gewesen sei. Unser landespolitischer Reporter Nico Hecht dazu.
Die Parteien in Brandenburg hätten die AfD als strategische Herausforderung unterschätzt. So bilanziert Rechtsextremismusforscher Gideon Botsch von der Uni Potsdam, was die Parteien im Wahlkampf den Rechtspopulisten entgegenzusetzen hatten.
Die Parteien hätten mehr tun müssen für eine Entwicklung einer angemessenen Strategie. Ich denke schon, dass man sich da mit Expertise, mit Empirie, mit Politikberatung hätte wappnen können.
Konkret hätten die Parteien Forderungen und Argumente der AfD übernommen und damit ihren Teil zu einem Rechtsruck in der Gesellschaft beigetragen, der ganz offensichtlich auch die Gewalthemmschwelle absenke. So beobachte das die Geschäftsführerin der Beratungsstelle Opferperspektive Judith Porath. Die Bedrohungslage in Brandenburg habe sich enorm verschärft, sagt sie.
Die hohen Zustimmungswerte zur AfD in den Kommunal- und Landtagswahlen haben zu einer weiteren Normalisierung von Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus und Minderheitenfeindlichkeit im öffentlichen Diskurs geführt. Rechte Schläger fühlen sich bestärkt, die menschenverachtende Hetze der AfD in die Tat umzusetzen und agieren deutlich selbstbewusster.
Das hätten auch verschiedene Angriffe auf CSD-Veranstaltungen dieses Jahr gezeigt, bei denen in Eisenhüttenstadt Teilnehmer sogar mit Steinwürfen gejagt wurden. Seit dem letzten Jahr hätte die Opferperspektive einen sprunghaften Gewaltanstieg beobachtet. Knapp 140 rechte Angriffe waren es 2022, letztes Jahr gut 240. Mit dem Ausscheiden von Grünen und Linken aus dem Brandenburger Landtag würden künftig auch einige wichtige bisherige Ansprechpartner fehlen, um das Thema auch ins Parlament zu heben. Aber gerade von dort brauche es Hilfe für zivilgesellschaftliche Initiativen, die versuchen gegenzusteuern, sagt der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten Axel Drickholl. Die Wahl und die zunehmende Gewalt würden zeigen, es bräuchte dringend neue Formate, um besser demokratische Werte zu vermitteln.
Warum ist die Würde des Menschen unantastbar? Warum gibt es eine Religionsfreiheit? Warum gibt es und notwendigerweise die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die natürlich auch für queere Menschen gilt?
Opferperspektivenchefin Judith Porath fordert dafür ein Demokratiefördergesetz. Das würde Initiativen verbindlich und langfristig den Rücken stärken. Es wäre eine Grundlage, um mit ihrer Arbeit gegen Rechtsextremismus und zunehmende Gewalt zu steuern.
Soweit Nico Hecht aus Potsdam. Ein Farbanschlag auf das Wohnhaus von Berlins Kultursenator Giorgiallo von der CDU hat Empörung ausgelöst in der Stadt und darüber hinaus. Vor allem, weil Giorgiallo schon kurz zuvor von pro-palästinensischen Aktivisten beschimpft und tätlich attackiert worden war. Jetzt gibt es eine Diskussion über Maßnahmen gegen solche Gewalt. Dazu Sabine Müller aus der RBB 24 Landespolitik.
Berlins Kultursenator kommt mit Personenschutz zum Interview mit dem RBB. Äußerlich ruhig berichtet Giorgiallo über den Anschlag auf sein Wohnhaus. Aber man merkt, die Sache sitzt tief.
Dass man mich als Privatperson aufgesucht hat, dass man meine Familie hineingezogen hat, dass man die Nachbarn und die Kinder und alle, die damit zusammenhängen, mit in diesen Konflikt rigoros reinzieht. Das ist eine Grenzüberschreitung, die für mich schockierend war.
Öffentliche Beschimpfungen, teilweise auch tätliche Angriffe auf Politiker bei Veranstaltungen, das passiert leider regelmäßig. Aber auch Angriffe im Privaten sind nichts völlig Neues. Der Hausflur der damaligen grünen Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann wurde mal beschmiert und das Wohnhaus des AfD-Abgeordneten Carsten Woldeit war in den letzten Jahren immer wieder Ziel von Attacken.
Graffiti-Schmierereien, Einbruch, Fäkalien im Briefkasten, Demonstrationszüge direkt an meinem Wohnhaus zweimal mit offenen Mordaufrufen.
Dazu Nazi-Rausflugblätter, auf denen auch Woldeits Lebensgefährtin zu sehen war. Angesichts des Angriffs auf Cialo fordert Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, man müsse ran an die Strukturen hinter solchen Angreifern. Deshalb fordert er erneut eine Demokratieklausel. Wer Fördergeld vom Staat will, müsse ein klares Bekenntnis zur Verfassung abgeben.
Ich möchte nicht, dass hier Träger unterstützt werden, die nicht bereit sind, ihre Unterschrift zu setzen, dass sie gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen Menschenfeindlichkeit sind.
Kein Steuergeld für Verfassungsfeinde. CDU-Justizsenatorin Felor Badenberg arbeitet schon länger an der Umsetzung dieses Plans. Aber wer definiert, was ein Verfassungsfeind ist? Badenberg antwortet, die Verfassungsschutzberichte von Bund und Land.
Wenn jemand einen Antrag stellt, müsste dann der Bearbeiter, die Bearbeiterin im Verfassungsschutzbericht des Landes Berlin, aber auch in den Verfassungsschutzbericht des Bundes reinschauen, um zu gucken, ist der Antragsteller dort als verfassungsfeindlich aufgeführt oder nicht. Ganz einfach und für jedermann nachvollziehbar.
Das werde wenig ändern, glaubt der SPD-Innenpolitiker Martin Matz. Wer im Verfassungsschutzbericht stehe, bekomme doch sowieso schon kein Geld. Joe Cialo gibt sich nach dem Anschlag kämpferisch.
Wir werden auf gar keinen Fall einknicken.
Das sagt Berlins Kultursenator Joe Cialo im Beitrag von Sabine Müller.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Mit kühn kuscheln, das geht bei Jessica Exner im kleinen Ort Wildenau im Kreis Elbe-Elster. Hier, ganz am Rande des Dorfes, hat die 42-jährige Berlinerin einen ziemlich renovierungsbedürftigen Hof gekauft. Auf der Weide daneben grasen gemütlich der schwarz-weiße Ochse Monty und weitere Rinder. Jessica Exner selbst sitzt gerade hoch oben auf dem Dach eines der Hofgebäude und verlegt Ziegeln.
Ich habe halt den Traum und die Vision, dass hier ein außerschulisches Bildungszentrum entsteht. Ein Begegnungsort für Menschen, die im Kontakt mit anderen Menschen und zu sich selbst sind und mit der Natur und mit den Tieren. Und dazu braucht es halt bestimmte Räumlichkeiten und Gegebenheiten.
Weitestgehend allein, nach und nach und ziemlich professionell saniert Jessica Exner die Gebäude, bedient den Betonmischer, deckt die kaputten Dächer neu, richtet die Räume her. Alles, damit bald viele Menschen hierher kommen können, auf ihren Hof der Verbundenheit, wie sie ihn nennt.
Ich glaube, man muss verrückt sein ein bisschen. Und mutig sein heißt ja eigentlich nur, dass man trotz seiner Angst etwas wagt und springt.
Tiere, explizit Kühe, gehören zum Konzept. Sie können jetzt schon zu therapeutischen Zwecken, aber auch von Besuchern zum Kuscheln in Anspruch genommen werden. Friedlich, gelassen und freundlich sind diese massiven Riesen.
Es sind einfach mega tolle, faszinierende Tiere. Also ich wünschte mir manchmal, dass wir Menschen ein bisschen mehr von Rindern hätten. Es wäre ein harmonischeres Zusammenleben.
Die studierte Landwirtin Jessica Exner, die außerdem noch eine Ausbildung als Familientherapeutin abgeschlossen hat, weiß gut, was die Begegnung mit so großen Tieren bewirken kann.
Mein Hauptanliegen ist es, junge Menschen zu begleiten, meistens zwischen 16 und 21. Das ist so das Hauptklientel. Und die gehen mit den Rindern in den Kontakt und kommen dadurch mit ihren eigenen Gefühlen und Bedürfnissen in Kontakt. Also wenn ich die nicht kenne und da steht jetzt plötzlich hier so ein Hühner neben mir, da fühle ich was. Und dann kann ich mit den Jugendlichen, mit den jungen Menschen ins Gespräch gehen. Ne? Und wir können gucken, wo sind die eigenen Grenzen. Ja? Wie dicht möchte ich eigentlich dem Tier kommen? Oder wie dicht soll das Tier zu mir kommen?
Jessica ist aber auch touristisch mit ihren Kühen unterwegs. Interessierte können sogar Waldspaziergänge auf den großen Vierbeinern erleben. Sie selbst hat sich jetzt vorsichtig auf den Rücken von Ochse Monty geschwungen.
Es ist für mich auch wirklich kein Reiten, sondern ein Tragen lassen. Also er wird jetzt gleich hier auch hoffentlich, wenn er sich bewegt, so ein bisschen das Gras wegfressen und ich sitze einfach oben drauf.
Die 42-Jährige geht aber gerne auch neben ihrem Monty. Fast täglich machen die beiden eine Spaziergangsrunde durch Wildenau.
Also die im Dorf kennen uns mittlerweile. Wir sind auch bei der wir bringen den Weihnachtsmann zu den Kindern. Wir laufen beim Zampern mit. Aber Autofahrer, die von außerhalb kommen, die bleiben meist stehen und gucken. Und für mich ist es halt alltäglich. Andere gehen halt mit ihren Hunden spazieren und ich gehe halt mit meinen Ochsen und Kühen spazieren.
Aktiv ein Projekt durchziehen und trotzdem zur Ruhe kommen. Hier auf dem Land und in der Einsamkeit hat sich Jessica Exner einen Traum erfüllt.
Also ich bin ein sehr überdrehter Mensch, habe immer viele Ideen, viele Projekte im Kopf. Alles bewegt sich, ist sehr lebendig, mein Leben. Und hier draußen mit der Weite ist dann so Erdung, Ankommen, Sortieren, Strukturieren.
Und die nächsten Projekte sind schon in Planung. Auf ihrem Hof der Verbundenheit in Wildenau will Jessica Exner demnächst noch mehr tiergestützte Therapie und Freizeitangebote anbieten.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.